Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
760 Euro warm. So viel muss ein Student in München im Schnitt gerade für ein WG-Zimmer ausgeben. In einer neuen Analyse des Moses-Mendelssohn-Instituts zeigt sich, insgesamt steigen die Wohnkosten für Studierende zwar nicht wie zuletzt steil an, fallen tun sie allerdings auch nicht. Und das ist ein Problem, vor allem für diejenigen, die vom BAföG leben müssen, sagt Studienleiter Dr. Stefan Braukmann.
Wenn ich in Bayern studiere und BAföG bekomme, dann komme ich mit meiner Wohnkostenpauschale nicht zurecht.
Wir blicken hier im Campus-Magazin genau drauf, wie Bayerns Hochschulstädte im deutschlandweiten Vergleich dastehen. Außerdem Thema bei uns: Cannabisprävention an Schulen.
Die jetzige Cannabispolitik ist ja gescheitert. Wir haben stetig wachsenden Konsum, Kinder und Jugendliche kiffen mehr, wir überlassen alles dem Schwarzmarkt, der Schwarzmarkt wächst, mehr Kriminalität. Ich bin zuversichtlich, dass wir es knapp schaffen, aber es war ein schwieriger Kampf.
Das sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Am Freitag ist die Teillegalisierung von Cannabis auch im Bundesrat beschlossen worden. Die bayerische Staatsregierung ist davon nicht begeistert, denn sie befürchtet, dass dadurch mehr Jugendliche in Abhängigkeit geraten. Unser Reporter hat sich angeschaut, wie an Bayerns Schulen die Suchtprävention heute schon läuft. Das und mehr, unsere Themen hier im BR24 Campus Magazin. Mein Name ist Ilka Knigge, schön, dass Sie uns zuhören. Wann bubert's legal? So heißt es im Szenesprech, wenn Gesundheitsminister Karl Lauterbach gefragt wird, wann die Teillegalisierung von Cannabis kommt. Seit Freitag kann er nun darauf antworten, zum 1. April. Der Bundesrat hat den Weg freigemacht für Lauterbachs Gesetz. Bayerns Ministerpräsident Söder ärgert sich darüber und will das Gesetz, Zitat, extrem restriktiv anwenden. Immer wieder geht es in der Debatte dabei um die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen. Hier einmal ganz deutlich, auch nach der Teillegalisierung ab dem 1. April ist Cannabis für unter 18-Jährige verboten. Dennoch, wie wird die Suchtprävention an Bayerns Schulen heute schon sichergestellt? Sebastian Kirschner.
Tabak, Alkohol, Essstörungen. Die Themen und Angebote zur Suchtprävention an Bayerns Schulen sind vielfältig. Das Bayerische Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung, ZPG, versucht nach eigenen Angaben die ganze Bandbreite abzudecken. Und Martin Hein, der Leiter dieser Einrichtung am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, ist durchaus stolz auf dessen Leistungen.
Das Erfolgsbeispiel eigentlich, das wir in den letzten 20 Jahren sehen, die Jugendlichen von heute rauchen deutlich weniger als noch die Jugendlichen vor 20 Jahren. Wir haben einen Rückgang um 20% in etwa. Noch jeder Dritte hat vor, sagen wir mal, 25 Jahren geraucht in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen. Und heute sind wir weit unter 10%. Was wir allerdings auch sehen, ist natürlich ein Anstieg dieses Probierkonsums beim Cannabis.
Deswegen findet es Martin Hein auch gut und wichtig, die Präventionsangebote weiter zu fördern. Für Cannabisprävention an Schulen gibt die bayerische Staatsregierung derzeit immerhin 1,6 Millionen Euro aus. Darunter seit Anfang des Jahres zum Beispiel ein Online-Kurs, der nach Aussage von Gesundheitsministerin Judith Gerlach Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte fit machen soll für den Umgang mit Cannabis. Ausgearbeitet und erprobt wird momentan zudem ein Projekt, das sich an Studierende richtet und später auch auf Berufsschüler ausgeweitet werden soll. Daneben wird seit einigen Jahren der Workshop Cannabis Quo Vadis eingesetzt. Völlig neu ist Cannabisprävention laut Martin Hein also nicht.
Jetzt hat es aber natürlich nochmal eine öffentliche und politische Aufmerksamkeit bekommen. Und ich sehe das als große Chance für die Prävention insgesamt nachzuweisen, dass sie wirksam ist. Dass all die Maßnahmen, die wir treffen, zu einem vorsichtigeren Umgang mit Cannabis führen und im Idealfall auch zum gänzlichen Verzicht auf den Erstkonsum, sprich also den möglichst weit hinaus zu zögern.
Wer darüber hinaus Erfahrung hat mit Suchtprävention an Schulen, ist die Suchthilfeeinrichtung Condrops. Den zuständigen Bereich leitet dort Patrick Hay. Er findet die vom Bayerischen Gesundheitsministerium finanzierten Angebote zwar nicht schlecht, aber er kritisiert, dass diese vielfach an den falschen Stellen andocken.
Wir können den Lehrkräften nicht immer mehr und mehr Themen obendraufladen. Dafür gibt es Sozialpädagoginnen, die eine Ausbildung dafür haben, die dafür die Fachkräfte sind, auch Präventionsfachkräfte, um genau damit arbeiten zu können.
Dabei kann beim Thema Cannabis aus Sicht von Martin Hein vom ZPG die Prävention nicht früh genug ansetzen. Er sieht die Tendenz, dass hierbei immer noch zu sehr verharmlost wird.
Insbesondere beim Cannabis haben wir eine gesellschaftliche ja, sagen wir mal, milde Diskussion im Sinne von, na, ist das nicht eigentlich schon legal? Und insofern trauen sich vielleicht auch heute mehr Jugendliche, das auszuprobieren. Und dieser Probierkonsum, das ist schon der, den wir eigentlich verhindern wollen, insbesondere in jungen Jahren. Darum geht es bei den Jugendlichen, dass wir diese Verharmlosungstendenzen aufbrechen, dass wir Klarheit schaffen, dass Cannabis abhängig macht, auch körperlich abhängig macht.
Patrick Hai von Condrops plädiert dafür, sich in der Suchtprävention mit der Lebenswelt der jungen Menschen auseinanderzusetzen, anstatt mit erhobenem Zeigefinger, mit Abschreckung und Verboten zu arbeiten. Dafür brauche es aber etwa flächendeckend Sozialarbeiter an den Schulen. Doch hier erlebt Patrick Hai, dass Mittel zur Suchtprävention eher gekürzt als erweitert würden. Die Teillegalisierung von Cannabis ist dennoch für ihn und seine Kollegen von der Suchthilfe Condrops ein richtiger Ansatz, wenn dabei der Jugendschutz im Vordergrund steht.
Wir wollen ja keine Legalisierung im Jugendalter von Cannabis, weil gerade da Gehirn noch nicht ausgebildet ist und natürlich immens schnell auch zu weiteren Folgeschäden führen kann.
Die Pläne der Ampelregierung lassen sich als Jugendschutz verstehen. Sie sehen vor, dass Konsum und Besitz von Cannabis für Menschen unter 18 Jahren auch weiterhin verboten sind. Trotzdem hält Patrick Hai von Condrops es für wichtig, dass es dabei künftig nicht mehr zur Strafverfolgung kommt.
Dass eben junge Menschen, wenn sie irgendwo angetroffen werden und Cannabis konsumieren oder bei sich tragen, auf alle Fälle ihnen ein Angebot gemacht wird, wo man darüber sprechen kann, wie man damit umgehen kann.
Nur so könne bei Jugendlichen die Suchtprävention für Cannabis wirklich gelingen.
Sebastian Kirschner hat sich umgehört, wie Schulen heute schon Suchtprävention betreiben. Lichtdurchflutetes WG-Zimmer am Ostpark, 10 Quadratmeter, 650 Euro im Monat. So liest sich eine Anzeige von vielen auf dem beliebten Wohnungsportal WG gesucht, wenn man dort im Suchfeld München eintippt. Und das ist für Studierende ein Problem. Wohnen ist und bleibt teuer. Das zeigt diese Woche eine Analyse des Moses-Mendelssohn-Instituts in Kooperation mit dem Portal WG gesucht. Alle 90 deutschen Hochschulstandorte mit über 5000 Studierenden hat die Stiftung sich angeschaut und dabei herausgefunden, dass es in jeder zweiten Stadt kaum ein Zimmer gibt, das sich mit der BAföG-Wohnkostenpauschale von 360 Euro im Monat bezahlen lässt. Dr. Stefan Braukmann beschäftigt sich im Rahmen der Immobilienforschung seit Jahren mit den studentischen Wohnkosten, hat die aktuelle Studie geleitet und wir konnten vor der Sendung mit ihm sprechen. Herr Braukmann, wo steht denn Bayern im deutschen Vergleich?
Naja, also Bayern ist ja traditionell immer ein bisschen über dem deutschen Durchschnitt. Das liegt vor allen Dingen an den sehr hohen Preisen in München und im Landkreis München. Ich muss dazu sagen, diese Durchschnittswerte, die wir rausgeben, die sind gewichtet nach den Studierendenzahlen. Das heißt, Standorte mit vielen Studierenden sind von ihren Preisen her höher gewichtet als kleinere Hochschulstandorte. Und da spielt in Bayern natürlich vor allen Dingen München und der Landkreis mit diesen exorbitanten Kosten von jetzt mittlerweile im Durchschnitt 760 Euro eine ganz entscheidende Rolle.
Also womit müssen Studierende in Bayern denn rechnen? Die Bandbreite mit 760 Euro im Schnitt in München und in Deggendorf mit 420 Euro im Schnitt ist ja enorm.
Genau, Passau ist sogar noch ein Tick günstiger, 370 Euro. Wir dürfen da aber nicht vergessen, diese Werte in Bayern liegen alle über der BAföG-Wohnkostenpauschale von 360 Euro. Das heißt, wenn ich in Bayern studiere und BAföG bekomme, dann komme ich mit meiner Wohnkostenpauschale nicht zurecht. Der Durchschnitt in Bayern liegt eben gewichtet bei 565 Euro, in Deutschland bei rund 480 Euro.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Wohnkostenpauschale liegt auch nach der BAföG-Reform bei 360 Euro und das reicht in keiner bayerischen Stadt aus. Welche Konsequenzen hat das denn für Studierende, deren Eltern kein hohes Einkommen haben?
Ja, das bedeutet, dass die sich ganz große Gedanken darüber machen müssen, ob sie überhaupt ein Studium aufnehmen können oder ob sie überhaupt in den Städten studieren können, wo vielleicht auch das Studienplatzangebot ist, was sie suchen wollen, oder ob sie gezwungen sind, weiter bei den Eltern zu leben, größere Pendelwege in Kauf zu nehmen und vielleicht nicht das Studienangebot zu wählen, was sie gerne auch für ihre Zukunft machen möchten. und lange Pendelwege, kann man ja sagen, mit dem Deutschlandticket ist das alles kein Problem. Aber es führt natürlich auch oder hat Auswirkungen auf die Qualität des Studiums, wenn ich eben lange durch die Gegend fahren muss.
Sie beobachten den Wohnungsmarkt für Studierende ja nun schon länger. Wie hat er sich denn in den letzten Jahren entwickelt?
Also, dass die Preise moderat steigen, ist ja zu erwarten. Das hatten wir eigentlich auch in den letzten Jahren oder in den 2010er Jahren, konnten wir eine moderate Steigerung beobachten. Dann gab es einen ersten Preisrückgang in der Corona-Zeit. Und nach Corona gab es dann Nachholeffekte, die uns selber überrascht haben. Und wir haben jetzt eben beobachtet, dass es zum ersten Mal mit der Erhebung jetzt zu Beginn des Sommersemesters eine leichte Preiserholung gibt auf diesem doch sehr, sehr stark gestiegenen Niveau im Vergleich zu den Zeitabschnitten davor.
Schauen wir doch mal dahin, wo es besser läuft. In welchen Bundesländern ist die Lage besser?
Ja, also wer es günstig haben muss, wird vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern fündig und allgemein in kleineren Hochschulorten, die auch von der Wirtschaftsstruktur häufig nicht so international aufgestellt sind. Also kleinere Fachhochschulstandorte weisen in der Regel deutlich günstigere Preisangebote dann auch auf.
Sagt Dr. Stefan Braukmann. Er hat in einer neuen Studie am Moses-Mendelssohn-Institut untersucht, was Studierende gerade für Wohnraum ausgeben müssen. Die Kurse, viel zu theoretisch, die Kosten fürs Studium hoch und dauern tut es ja auch noch lange. Das sind nur ein paar Gründe, warum Studierende in Deutschland sagen, das mit dem Studium, das ist doch nichts für mich. Über ein Viertel derer, die in Deutschland studieren, bricht ab, so zeigen es Zahlen des Deutschen Zentrums für Hochschulforschung. Und auf die Studienabbrecher warten unter anderem eine Menge freier Ausbildungsplätze. In Bayern sind rund 20.000 nicht besetzt. Ein Projekt der IHK namens Ibiza will Studienabbrecher und freie Ausbildungsplätze zusammenbringen. Wie? Das berichtet Dorothee Rengeling.
Vor 3 Jahren ist es Niklas Röhrig passiert. Der damals 20-Jährige studierte im 2. Semester Maschinenbau mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik. Schon länger hatte er Zweifel. War das Studium wirklich das Richtige für ihn?
Am Studium fehlte mir der technische, praktische Bezug und am Fahrzeug arbeiten, Projekte umzusetzen und Ideen zu verwirklichen.
Niklas überlegte damals, ob er sein Studium abbrechen sollte. Damit ist er nicht allein. Mehr als ein Viertel aller Studierenden in Deutschland bricht das Studium ab. In Bayern gibt es allein im MINT-Bereich, also in den Fächern wie Mathematik und Informatik, pro Jahr 10.000 Studienabbrecher. Die Gründe, das Studium abzubrechen, sind ganz unterschiedlich, sagt Hubert Schöffmann von der BIHK, den Industrie- und Handelskammern in Bayern.
Bei Studienabbrecher stellen wir fest, finanzielle Probleme können es sein, Überforderung in der theoretischen Lehre kann es sein, keine Vereinbarkeit mehr mit dem privaten Weg.
Für Studienabbrecher und Studienzweifler hat die BIHK jetzt die Plattform Ibiza auf die Beine gestellt. Das ist eine malerische Abkürzung für Informations-, Beratungs- und Innovationszentrum zu Alternativen für Studienzweifler.
Ja, Ibiza sind wir auf die Idee gekommen, weil wir uns natürlich umgesehen haben, welche Beratungs-, welche Informationsangebote gibt es für junge Menschen, die sagen, ja, Studium ist es noch der richtige Weg. Und dann haben wir gesehen, gibt es eigentlich Beratungsinformationsstellen, die gibt es. Aber wir haben gesagt, wir müssen das Thema eben neu anreichern.
Mit einem Klick kann man sich über alle IHK-Ausbildungen informieren. Außerdem stellen sich Unternehmen vor, die Auszubildende suchen. Denn Studienabbrecher sind für Unternehmen äußerst interessant. Rund 20.000 Ausbildungsplätze blieben 2023 laut Angaben der Arbeitsagentur in Bayern unbesetzt. Studienabbrecher sind sozusagen eine stille Reserve für Unternehmen. Hubert Schöffmann von der BIHK glaubt, viele junge Menschen hätten gar nicht auf dem Schirm, dass eine berufliche Bildung für sie vielleicht das Beste sei. Sie konzentrieren sich auf das Abitur und dann auf ein Studium.
Und da blickt man nicht nach links und nicht nach rechts, was für Möglichkeiten das es noch gibt. Und deshalb, ja, erleben wir bei vielen sozusagen den Aha-Moment, dass sie sagen, Mensch, das sind ja super Möglichkeiten, die berufliche Bildung da an der Stelle bietet, wusste ich noch gar nicht.
Als Niklas Röhrig vor 3 Jahren die Zweifel packten, ob das Studium wirklich das Richtige für ihn sei, begann für ihn eine schwierige Zeit. Er suchte mit großem Aufwand im Internet nach Alternativen. Und noch etwas machte ihm zu schaffen.
Vielleicht war da auch etwas Scham, aber als ich dann in mich gegangen bin und mich mit dem Thema befasst habe, viel recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass es noch mehr Leuten außer nur mir so geht.
Auch in diesem Punkt bietet Ibiza Unterstützung an, denn man kann sich persönlich beraten lassen.
Relativ schnell haftet einen dann das sogenannte Loser-Image an. Und genau dort ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt von Ibiza, dass wir eben wertschätzend auf Augenhöhe den jungen Studierenden erklären, das ist nicht das Ende der Welt jetzt, sondern es geht weiter.
Niklas Röhrig hat sein Studium tatsächlich abgebrochen, um bei einem großen Autohersteller eine 3,5-jährige Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begonnen. Weil er so gute Leistungen brachte, konnte er sie um ein halbes Jahr verkürzen. Abgeschlossen hat er dann sogar als bayerischer Landesbester und hat das gefunden, was er im Studium vermisst hat.
Sehr viel Freude an dieser Ausbildung hat mir die Nähe zum Produkt gemacht. Man hat immer direkten Bezug zu den Fahrzeugen gehabt, hat mit einem tollen Team zusammengearbeitet, durfte an innovativen Projekten mitwirken.
Heute ist er Fachspezialist und zuständig für den Umbau und Aufbau von Erprobungsfahrzeugen, also den schwarz-weißen sogenannten Erlkönigen.
Vor 3 Jahren hätte mir das Projekt Ibiza sehr viel weitergeholfen, weil ich dort eine direkte Anlaufstelle gehabt hätte, um mich zu informieren und nicht alle Informationen mühselig aus dem Internet herausfiltern hätte müssen.
Es muss also nicht immer ein Studium sein. Man kann auch auf anderen Wegen sehr erfolgreich sein. Ibiza, das neue Angebot der Industrie- und Handelskammern in Bayern, kann helfen, diese Wege zu finden.
Und über die App berichtet hat Dorothee Rengeling. Die einen haben das Land längst verlassen und studieren nun hier in Deutschland. Die anderen sind geblieben und versuchen, gleichzeitig ihr Heimatland zu verteidigen und irgendwie weiterzulernen. Ukrainische Studierende erleben ganz unterschiedliche Schicksale, seit Russland den Angriffskrieg gegen das Nachbarland begonnen hat. An der ukrainischen Freien Universität in München kommen viele davon zusammen. Seit über 100 Jahren haben ukrainische Staatsbürger und Studierende mit ukrainischer Abstammung dort die Möglichkeit, einen international anerkannten Hochschulabschluss zu machen. Doch längst geht es für die Universität um viel existenziellere Fragen. Sebastian Kirschner mit einem Porträt.
Die Verbindung bricht ständig ab. Nur kurz ist Denis Pusikow immer wieder zu sehen in der Videoschalte. Im Flecktarn, per Handy aus dem Auto, von der Front in der Gegend von Donetsk. Wenn er Einsatzpausen hat, studiert er digital und mit Hilfe von Hybridseminaren internationales Recht an der ukrainischen Freien Universität in München. Wirklich sprechen kann gerade nur seine Frau und Mitstudentin Valentina Pusikova, auch sie zugeschaltet per Video aus Hamburg.
Denis, einen Moment bitte.
Hello.
Hello. Okay. Ja, das ist mein Mann Denis. Verbindung ist nicht stark.
Eine Szene, die gut beschreibt, wie sich die Situation an der ukrainischen Freien Universität, kurz UFU, in den letzten 2 Jahren geändert hat, sagt Maria Prischlak. Sie ist Rektorin der Hochschule.
When war broke out. Mit dem Krieg haben wir auf Hybridunterricht umgestellt. Wir haben 198 Studierende in der Ukraine, die nicht raus können. Die können wir nicht im Stich lassen.
And we could not abandon them.
Die Zahl der Studierenden hat sich seit Kriegsbeginn verdoppelt, auf nun knapp 500. Nur einmal in ihrer Geschichte hatte die Universität derart viele Studierende, in ihrem Entstehungsjahr 1921. Gegründet in Wien, zog die Hochschule noch im selben Jahr nach Prag weiter. Dort lebten viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Exil, weil der erste ukrainische Nationalstaat gerade zerfallen war. Als sich 1945 die Rote Armee der Stadt näherte, flüchteten die Wissenschaftler der UFU nach München in die amerikanische Besatzungszone. Das fachliche Angebot der UFU reicht heute von Ukrainistik über Kunst- und Kulturwissenschaften bis hin zu Psychologie, BWL, Politik und Jura. Und nicht nur das.
One of our functions besides teaching. Eine unserer Aufgaben neben dem Unterricht ist, den Studierenden ein anderes politisches System zeigen. ihnen zeigen, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert.
Für ihr Angebot erhebt die Universität 600 Euro Gebühr pro Semester. Doch wegen des Kriegs Geflüchtete können sich das oft nicht leisten. Und auch die Räume in München-Nymphenburg reichen für die vielen Studierenden nicht mehr aus. Die weitere Zukunft ungewiss.
Ich weiß nicht, wo wir in Zukunft unterrichten werden. Ich kann nicht planen, wie viele Studierende ich aufnehmen kann, weil ich nicht weiß, ob wir das Geld dafür haben und den Platz, sie unterzubringen.
Für das laufende Semester hatte der Freistaat Bayern einen einmaligen Zuschuss von 100.000 Euro gewährt. Doch ob diese Förderung weitergeht, ist offen. Ebenso steht es um eine derzeit laufende Petition für finanzielle Förderung im Bundestag. Dabei wäre der Fortbestand der ukrainischen Freien Universität auch deshalb wichtig, weil sie eine Art Hilfe zur Selbsthilfe ist. Beispiel Natalia Subotina. Sie kam wenige Monate vor Kriegsausbruch nach Deutschland und promoviert derzeit im Bereich Völkerrecht. Zuerst war sie durch das Leid und die Not ihrer Landsleute wie gelähmt, erinnert sie sich.
Ich konnte nicht, ich weinte. Das war so schwer zu ertragen. Aber dann langsam dachte ich mir, okay, aber meine Generation ist in dieser Lage, wirklich dazu zu beitragen, dass Völkerrecht wirklich funktioniert, weil es ist die einzige Alternative zu Krieg. Deswegen möchte ich nach meiner Doktorarbeit in der Ukraine zurückzukehren, um dort Völkerrecht zu unterrichten.
Maria Prischlaks Amtszeit als Rektorin geht im Sommer zu Ende. Beim Gedanken an die Zukunft ihrer Universität stehen ihr Tränen in den Augen. Sie versucht weiter optimistisch zu bleiben. Genau wie Valentina Pusikova und ihr Mann Dennis, die Ehe und Studium trotz der schwierigen Umstände meistern.
Wie kann man studieren, während zu Hause Bomben explodieren und Menschen sterben? Sebastian Kirschner hat berichtet. Das war das Campus-Magazin. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie uns heute zugehört haben. Und wenn Sie noch mehr Infos rund um das Thema Bildung suchen, dann schauen Sie gern auf unserer Website vorbei unter br24.de/sonntag.
Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.